Und was ich mit meiner Begegnungsarbeit immer erreichen wollte, war, sich gegenseitig die Angst zu nehmen. Wenn ich nicht mutig und hoffnungsvoll in die Welt gehe, dann gebe ich die Welt eigentlich schon auf. Also was mich am allermeisten stört, ist erstmal, dass es im Hinblick gar keinen Blick gibt. Ja, ja, seid neugierig, macht euch auf den Weg gen Osten. Jetzt an, da geht die Sonne auf, aber da geht einem auf jeden Fall das Herz auf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Weg nach Europa, dem Europa-Podcast-Format, in dem wir mit Menschen sprechen, die Europa in ihrem Berufsleben, in ihrem Denken, in ihrer Freizeit oder eben auch oft ganz persönlich Europa prägen. In dieser Folge ist Renate Kregler-Koch zu Gast. Sie hat Osteuropa-Studien studiert, viele Jahre in der internationalen Bildungsarbeit gearbeitet, politische Bildung unter anderem an der Europäischen Akademie Berlin mitgestaltet und seit dem 1. September 2024 leitet Renate die Berliner Repräsentanz von Renovabis. Ihr Weg erzählt viel darüber, wie Europa nicht nur in Institutionen entsteht, sondern auch in Begegnungen, in Bildungsarbeit und in der Frage, wie wir als Deutsche auf Mittel- und vor allem Osteuropa blicken. Liebe Renate, schön, dass du heute im Europa-Podcast bist.
Ja, Manuel, vielen Dank für die Einladung.
Renate, wie ist Europa und auch die Begegnung mit Europa eigentlich in dein Leben gekommen?
Schon ganz früh, muss ich sagen, also in der Schule. Ich bin sehr sprachbegeistert und hatte auch sehr, sehr gute Lehrer, die einem die Sprachen Französisch, Englisch sehr nahe gebracht haben, auch mit Begegnungen und Reisen. Also schon in der 7. Klasse ein Austausch nach Frankreich, der mich nachhaltig geprägt hat. Und dann aber auch, was für Ostwestfalen, wo ich herkomme, sehr untypisch war, Anfang der 80er Jahre die Möglichkeit, Russisch zu lernen. Ein junger Russischlehrer, der an die Schule kam und auch da dann das Ganze sehr praktisch gestaltet hat.
Ostwestfalen ist ja jetzt nicht wirklich eine Grenzregion und es ist ja auch jetzt nicht wirklich so einfach, dort Europa im Alltag zu entdecken. Ist es denn außer der Schule schon sonst irgendwo noch so ein Ort gewesen, wo du Europa in deinen jungen Jahren entdeckt hast?
Also ich finde schon, dass Ostwestfalen was sehr Grenzregionales hat. Also wir waren nicht weit von der Grenze zur ehemaligen DDR entfernt. Und dieses etwas, was man in jungen Jahren ja so hat, provokative Linke, endete nicht selten mit dieser Annahme, dann geh doch rüber, was mir dieses Drüben schon immer sehr suspekt gemacht hat. Also dieses Trennende, dass es irgendwo eine Mauer gibt, die Menschen voneinander fernhalten könnte, war mir abstrus. Also ich habe das als junger Mensch immer gedacht, das wird irgendwann vergehen. Das kann nicht sein, dass Mauern bestehen bleiben. So, und mich hat es dann aber auch hinter zwei Mauern gezogen, dass ich quasi zum Studium weg bin aus Ostwestfalen und nach Berlin gegangen bin. Und da also zu Anfang erstmal Slawistik, Romanistik studiert habe, dann irgendwann gemerkt habe, dass man mit Literaturwissenschaften diese Region nicht verstehen kann, auch nach Reisen dorthin. Also ich habe schon in der Schule 1986 eine Reise nach Moskau und Leningrad gemacht. Da war das ja alles noch unter Gorbatschow irgendwie interessant, aber noch nicht so wirklich, dass man dachte, ändert sich jetzt alles wirklich? Also wenn man vor Ort stand, dann war das Sowjetische einfach mega präsent. Und zu Studienzeiten dann eben auch, habe die letzten Tage von Leningrad mitbekommen, weil ich ein Sommercamp dort gemacht habe 1991 und es war kurz vor dem Putsch im August. Und diese ganze diffuse und eigentlich unbegreifliche Situation, wie so ein System zusammenbricht, da hautnah miterleben konnte.
Für mich ist ja jemand, der die doppelte Gnade der späten Geburt hat, also nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg geboren zu sein, sondern noch so jung gewesen zu sein, dass ich eigentlich nur die wiedervereinigte Bundesrepublik kenne, ist es ja was ganz Besonderes, mit dir darüber zu sprechen, wie das früher war. Also mit zwei deutschen Staaten und einer Teilung in Europa. Du hast gerade schon gesagt, Grenzregion mit der Mauer. Ich bin an der Grenzregion groß geworden mit einer Brücke. Für mich war die Schweiz und das Rübergehen selbstverständlich. Wie ist das denn, wenn man in den späten 80er Jahren als Westdeutsche dann in die Sowjetunion reist? Das ist für mich so, der das nicht konnte, weil es eben nicht mehr gab, das muss doch auch für deine Eltern ein ganz komisches Gefühl gewesen sein, oder? Wir schicken jetzt da mit der Schulklasse unsere Tochter in die Sowjetunion, in das Land, in den Machtbereich, der unter anderem für den Kalten Krieg ja verantwortlich war, mitverantwortlich war, und hatten deine Eltern da keine Sorgen um dich?
Nee, ehrlich gesagt, nicht. Das ist nicht thematisiert worden. Was ich so von zu Hause mitbekommen habe, ist so eine große Neugierde, dass man eigentlich alles hinterfragen sollte und so viel wie möglich kennenlernen. Und auch, das hat jetzt dann auch viel mit meiner späteren Arbeit wahrscheinlich zu tun, so ein Grundvertrauen, dass man erstmal nicht mal ängstlich in die Welt geht. Ja, also Hoffnung und Grundurvertrauen in die Menschen an sich ist etwas, was mich sehr prägt, und die Neugierde hat dann einfach überwogen. Aber was natürlich klar war, Mitte der 80er Jahre, es war so ein gewisser Reiz vom Unbekannten da. Ja, diese Sowjetunion ist irgendwas, was man nicht anfassen kann, wo man immer nur sieht, dass alte Menschen sterben und was so ganz schlimme Verbrechen passiert. Ja, das sind so die Punkte gewesen. Also in der Zeit sind halt diese Politchefs alle gestorben, von denen spreche ich gerade, die sich da auch gelöst haben. Und es waren am Anfang 100 Leute, die sich in der Schule für diesen Kurs angemeldet haben. Wir waren nach 3 Monaten, glaube ich, noch 30. Und nach einem halben Jahr waren wir dann ein harter Kern von 10. Später noch weniger, die das durchgehalten haben. Aber ich habe dort, es war kein reguläres Schulfach, nicht mal als AG oder also irgendwie leistungsanerkannt, sondern rein freiwillig habe ich das da 4 Jahre gemacht und damit so meinen Grundwortschatz gebildet und hatte damit auch so ein bisschen wirklich ein Interesse zu sehen, was dieses politische System, was man ja nicht verstanden hat, was immer nur so als Gegner hingestellt wurde, zu stehen. Und da sind ja schon diese revolutionären Umbrüche wirklich revolutionär gewesen, habe ich auch so empfunden. Und die darüber zu reden und das anzuschauen. Also ich erinnere mich an einen Erdkundekurs, wo jemand ein Referat halten sollte eben über die Politik der Sowjetunion. Und ich mich am Ende der Stunde gemeldet habe und gesagt habe, dürfte ich dieses Referat nächste Stunde nochmal halten? Und ich habe das mit einem ganz anderen Blickwinkel getan. Mhm. Ja. Und weiß ich nicht, was ich da alles gesagt habe, aber mir war das auf jeden Fall alles viel zu verstaubt und zu ängstlich. Und also nicht, dass ich jetzt einen ewiger, ganz im Gegenteil, Sowjet-Fan geblieben wäre. Aber ich habe das Ganze sehr viel kritischer hinterfragt und wollte einfach mehr wissen.
Also auch diese Neugierde auf dieses Unbekannte, was ich da auch raushöre. Du hast gerade schon ein bisschen angeteasert, du hast studiert und hast Slawistik studiert und hast gesagt, mit Literatur bist du nicht weit gekommen, um diesen Raum zu verstehen. Ist es für dich denn, wenn du jetzt nach Mittelost- und Osteuropa blickst, heute oder auch damals in deiner Studienzeit, ist es dann eher so ein politischer oder ein geografischer Raum, oder wie würdest du es denn sehen, wenn es nicht über die Literatur ging bei dir?
Also für mich ist es schon ein viel politischer Raum erstmal, dass die Transformationssysteme mich einfach auch interessiert haben, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber für mich ist es vor allen Dingen ein Raum, der sich mir erschlossen hat in Begegnungen. Ja, dass man im Gespräch, im längeren Gespräch, wenn man dann auch wirklich im Austausch ist und nicht nur so ganz nebenbei mal einen Kaffee trinkt, das alltägliche Leben der Menschen kennenlernt, ja, und dann auch aus deren Perspektive die Politik erklärt bekommt. Das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, und das habe ich auch in meinen Begegnungen immer so angelegt, wenn ich Reisen organisiert habe, dass sich dieses Ungezwungene, man kann aufeinander zugehen, ja, man muss auch, also selbst jeder Politiker verdient natürlich Respekt und Ansehen und alles Mögliche, aber er ist letztendlich auch nur ein Mensch, ja, und so kann man mit denen auch reden. Und ich glaube, die allermeisten finden das auch in Ordnung, wenn man sich mit ihnen so unterhält und Interesse zeigt.
Dein Interesse für dann Osteuropa hast du ja dann nochmal im Studium verfestigt, also deine ersten Reisen dann rüber, ja, in die Sowjetunion, haben dich nicht abgeschreckt, dann nachher wirklich auch dieses Studienfach aufzugreifen, du hast es schon erwähnt. Wenn du dann an deine Zeit zurückdenkst während des Studiums, haben sich deine Interessen dann verstärkt oder gab es einen anderen Fokus, der auf einmal durch das Studium bei dir dann aufpoppte und gesagt hast, oh, da ist etwas, da möchte ich tiefer reingehen?
Ja, das ist schon gekommen. Und zwar das ist mein allererstes Seminar Politikwissenschaften beschäftigte sich mit den Nürnberger Prozessen. Mhm. Ja, und die Aufarbeitung der NS-Geschichte war was mich die ganze Zeit begleitet hat und was mich dann aber auch in der Betrachtung der Sowjetunion auch da angesprochen hat und wo ich dann einfach mehr darüber wissen wollte, wie dieses System des Stalinismus funktioniert hat. Ja, und also im Studium waren es eben beide Seiten in Geschichtswissenschaften. Also ich habe osteuropäische Geschichte studiert und in Politikwissenschaften auch einen schweren Fokus darauf gehabt. Das war schon immer was, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst und wie vor allen Dingen das Reden über die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst. Also Erinnerungskultur ist das, wie man das heute bezeichnet. Und Politik ist immer die Geschichte von morgen. Ja, also oder Geschichte ist eben die Politik von gestern, wenn man so will. Und das beeinflusst sich. Und da überschneiden sich Kreise. Und mir war das dann auch immer wichtig, dass man über die Generationen hinweg miteinander ins Gespräch kommt. Also ich habe zu Hause die Generation der Großeltern, die sprach ich darüber. Und von daher fehlte mir da auch immer was. Und ich hatte dann die Möglichkeit, nach dem Studium auch relativ schnell in Projekten mitzuarbeiten, wo ich dann Zeitzeugen fragen konnte und habe das dann auch in die Begegnungsarbeit später in der Jugendarbeit mit eingebunden. Aber das ist zum Beispiel auch...
Bitte? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also das ist zum Beispiel auch wirklich was, was mein Bild auf die Sowjetunion verändert hat. Ja, 2003, glaube ich, habe ich meine erste Reisegruppe aus der Ukraine begleitet. Ehemalige NS-Zwangsarbeitende, hochbetagte alte Menschen, die am Ende ihres Lebens nochmal nach Deutschland kommen wollten, um die Orte zu sehen, an denen sie als Jugendliche Zwangsarbeit leisten mussten. Da könnte ich jetzt ein Buch drüber erzählen. Das waren unglaubliche Begegnungen. Und die dann eben auch mit jungen Menschen ins Gespräch zu bringen. Und zu sehen, also von diesen Schicksalen wirklich zu erfahren, das hat mich extrem geprägt. Mhm. Ja. Ich war beispielsweise am 9. Mai mit diesen Ukrainern, die also zahllos mit geliehenen Hörgeräten kamen, sich ihre eigene Butterstrudel mitbrachten. Also die wirklich nach Deutschland kamen und nicht wussten, was da auf sie zukam. Sind wir eingeladen worden vom Kulturattaché der russischen Botschaft. Ja, 2003 sprechen wir jetzt. Mhm. In die Botschaft der Russischen Föderation unter den Linden. Mhm. Ein Prachtbau von innen. Und da gab es dann eine Aufführung, zu dem diese Gruppe eingeladen war, die entsprach allgemeinen Klischees aus sowjetischen Filmen und Vorstellungen, wie man so eine Militärparade abhält, mit Musik und Tanz und schwingenden Beinen. Also, mir wurde ganz schwindelig, und und trank dann auch noch einen Wodka. Und am Ende ging dann der Wladimir neben mir untergehakt. Der hatte wirklich keine Klamotten mit. Das war ein ganz, ganz alter, armer Mann aus Dnipropetrovsk. Und er sagte dann zu mir auf Russisch: Renate, was glaubst du, wer hat den Krieg gewonnen? Und dieser eine Satz zeichnet schon alles. Also in Verbindung auch heute mit der Geschichte. Die Ukraine ist nicht wahrgenommen, die ganzen Kämpfer, die Schauplätze des Zweiten Weltkrieges, die sich hauptsächlich da abspielten. Das alles ist nicht wahrgenommen worden und hat mein Bild dann aber auf Russland und die Nachfolge der Sowjetunion extrem geprägt. Und ich bin eine derjenigen, die schon 2005 gesagt haben, wir können mit den offiziellen Kanälen keine Projekte machen. Ich will in dieses Land auch nicht mehr fahren. Das, was da gerade passiert, kann ich nicht gutheißen.
Das würde auch gerade nochmal andocken, die nächste Frage, die ich habe. Also wenn man quasi zwischen den Systemen gewandert ist, zwischen Ost und West und dann nach einem wiedervereinigten oder sich wiedervereinigten Europa tummelt als junger Mensch und dann anfängt, aus dem Studium heraus zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit meinem Wissen anfangen. Wie hat dich denn dieser Blick, den du früh erfahren hast, aus Osteuropa auf den Westen oder auf Deutschland denn geprägt? Also du hast gerade jetzt schon diese Begegnung erzählt, aber das ist ja ein bisschen später in deinem beruflichen Leben. Aber wie konntest du mit den Erfahrungen vielleicht auch ein ganz anderes Deutschlandbild erarbeiten? Oder eine Neuverordnung von uns im Westen Europas vornehmen?
Also der Blick auf Westeuropa ist bei mir wirklich relativ spät erst entstanden. Ich glaube, ich habe mein Verständnis von Osteuropa und was ich da beruflich vielleicht machen will, also dass es gesamteuropäisch wird, das ist erst später gekommen, dass ich in den internationalen Jugendbegegnungen, die ich dann gemacht habe, diese europäische Perspektive auch immer drin hatte und auch durch europäische Fördermittel mich habe fördern lassen. Ja. Mein Blick auf Deutschland, also wenn ich die Frage jetzt in Kreisen beantworte, hat mich insofern, da hat mich was anderes geprägt. Ich war im Studium mal für ein paar Monate in den Vereinigten Staaten und habe bei den Vereinten Nationen Praktikum gemacht. Ja, und fasziniert von dieser Welt unter einem Dach, alle Nationen und in dieser Arbeitsgruppe, in der ich war, also wirklich die verschiedensten von Australien bis zur Russischen Föderation, Finnland, Österreich, also Bulgarien, da war die Welt für mich. Das fand ich unglaublich, ja. Und auch die Nahbarkeit, ja. Das merkt man dann ungefähr, wie alt ich bin, zum 50. Jubiläum der Vereinten Nationen, 1995, hat man dann Nelson Mandela die Hand geschüttelt. Ja, oder man hat Yasser Arafat getroffen. Nicht, dass ich da jetzt alles gut heiße, aber ich habe auch den israelischen Präsidenten gesehen und da war die Welt wirklich zusammen und hat sich begegnet. Ich bin Jahre später dann nochmal wieder in New York gewesen und das hat mich erschreckt, dass diese ganze Offenheit weg ist. Es gibt jetzt einen großen Zaun davor. Man kann nicht mehr einfach so reingehen. Es ist mit riesigen Sicherheitskontrollen. Und das finde ich einfach schrecklich, wenn irgendwo Zäune entstehen aus Angst. Ja. Mhm. Und was ich mit meiner Begegnungsarbeit immer erreichen wollte, war, sich gegenseitig die Angst zu nehmen. Wenn ich nicht mutig und hoffnungsvoll in die Welt gehe, dann gebe ich die Welt eigentlich schon auf. So, und jetzt nochmal der Blick auf Deutschland. Mir hat dann immer gefehlt, dass es wirklich mal so eine klare Ansage gab. Ich bin kein Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt auf Deutschland gesehen, aber das in Europa aufgehen, das ist das, was ich an Deutschland sehr schätze und was, glaube ich, auch der einzige Weg war, um nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich Deutschland wieder zu binden. Also da bin ich ganz, ganz Europäerin und merke aber jetzt auch in der Arbeit heute, dass viele zwar immer von Europa reden, aber auch dem östlichen Auge blind sind.
Zu deiner Arbeit, die du heute leistest, gerade mit Blick auf Mittelosteuropa und vielleicht sogar Zentralasien, kommen wir ja gleich noch. Ich würde aber gerne noch eine Frage haben, weil wir ja viele Hörerinnen und Hörer haben, die ja gerade im Studium stehen und abschließen und sich dann fragen, was kommt danach? Was kann ich mit Europa anfangen? Gibt es etwas aus deinem Studium, das du mitnimmst bis heute, das dich trägt? Und war für dich damals schon klar, dass du mit Europa in irgendeiner Art und Weise dann auch was arbeiten möchtest?
Also ich, mir war immer klar, dass ich irgendwas Internationales machen wollte, dass das jetzt auf Europa geblieben ist. Also ich hätte auch gerne im diplomatischen Dienst irgendwie in die Welt weiter was gemacht, habe mich aber damals nicht getraut. Und das ist das, was ich allen sagen möchte. Bewerbt euch auf diese Stellen, geht raus, die Menschen beißen nicht, habt nicht so viel Scheu. Europa wird von uns allen gestaltet, ja, und in diesen diplomatischen Diensten. Also mich hat es damals als junge Studentin einfach noch abgeschreckt. Ja, das war eine Männerwelt, die wirklich nicht autonom war und die sehr hierarchisch geprägt war. Und das hat mich als junge Frau abgeschreckt. Ich glaube, das ist heute schon ganz anders. Wir sind viele Jahrzehnte später. Aber die Angst, die ich damals hatte, dass ich nicht gut genug sei für diese internationale Arbeit, das darf sich keiner sagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und diese Offenheit, Menschen kennenzulernen, auf sie zuzugehen, das, was für mich heute selbstverständlich ist, das hat sich bei mir über lange Zeit aufgebaut und ich hätte gerne damals jemanden gehabt, der mich so ein bisschen mentormäßig, mentorinmäßig pusht. Ich würde das heute, wenn es jemand braucht, bitte gerne kommen und melden. Ich bin da Motivationsgeberin, sich da nicht abschrecken zu lassen.
Super, dann packen wir deine Kontaktdaten auch gleich in die Shownotes rein, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Plädoyer. Rausgehen, einfach machen, neugierig sein. Und ja, das der richtige Europa-Job oder der internationale Job kommt dann bestimmt. Ich finde es deshalb spannend, mit dir heute zu sprechen, liebe Renate, weil du ja, und das hat man schon rausgehört in den ersten Minuten, für Osteuropa und die Menschen dort brennst. Aber wir sind ja hier in Mitteleuropa, in Deutschland, und haben ja, und das hast du auch schon gesagt, ein ganz eigenes Bild auf Osteuropa. Wenn wir an die Sowjetunion denken, denken wir nur an Russland. Ich übertreibe und überspitze jetzt. Wir negieren die Rolle der Ukraine im Befreiungskampf Europas bis 45. Die Gräueltaten, die dann in der Ukraine passiert sind, waren bis zum Ukraine-Krieg uns vielleicht auch gar nicht bekannt in den letzten Jahrzehnten, was das Land durchgemacht hat. Das Baltikum, genauso unter sowjetischer Herrschaft, wird ja auch oft nicht beachtet. Aber deswegen ist für mich interessant, mit dir als Osteuropa-Expertin zu sprechen, wenn du so diesen deutschen Diskurs über Ost- und Mittelosteuropa hörst in Deutschland. Was geht da in dir vor? Also hältst du das überhaupt noch aus, wenn man da so die aktuellen Debatten hört über, sei es die Ukraine-Krieg und wie man sie unterstützt, aber auch grundsätzlich, was wir für ein Bild in Deutschland haben im Hinblick auf unsere Nachbarn im Osten?
Also was mich am allermeisten stört, ist erstmal, dass es im Hinblick gar keinen Blick gibt. Ja? Man muss, also natürlich gibt es immer diese Bubble, die das macht und die das sagen, na, wir fahren auch dahin und Backpacking und Couchsurfing und alles funktioniert ja auch. Aber es gibt auch viel wissenschaftliche Beschäftigung damit. Das ist alles außer Frage. Aber trotzdem, glaube ich, wenn man mal ein bisschen weiter nach Westen geht, dann nimmt der Blick ab, dass man schon gar nicht mehr weiß, wer ist das. Ja, dann erinnern sich ältere Menschen vielleicht noch an die Jugoslawienkriege. Die Jüngeren wissen darüber überhaupt nichts, obwohl das nun wirklich viel, viel näher ist. Ja, so dieses Bild der Krieg ist nach Europa zurückgekommen. 2022 ist totaler Quatsch. Erstens war er 2014 schon da und zweitens war er auch schon Anfang der 90er Jahre da. Ja? Mhm. Europa ist eben mehr als nur das alte westliche europäische Gemeinschaft. Ja, die Europäische Union ist natürlich erstmal im Westen entstanden und hat da auch tief geprägt. Und die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, das ist der Motor und was nicht alles, das ist ja auch richtig. Ich war gerade gestern Abend bei einer Veranstaltung, wo es auch um die Europa ging und Konrad Adenauer fragen, mhm. ne? 150 Jahre, Konrad Adenauer sind Leute und dass man da mehr über den Westen, Westbindung spricht, ist schön und gut, aber wenn man dann über die Zukunft von Europa nachdenkt und das Wort Osteuropa, Ostmitteleuropa fällt nicht ein einziges Mal, dann muss ich schon sagen, rutsche ich ziemlich unbequem auf meinem Stuhl hin und her. Ja? Oder wenn ich auch höre, dass wie die Sicherheitsstruktur der Ukraine, das war eine andere Veranstaltung, in Zukunft funktioniert, was wir da machen können. Das hängt alles davon ab, wie der Krieg ausgeht. Wir müssen die Amerikaner immer einfangen. Da muss ich sagen, da fehlt mir auch das Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn andere Leute vorwerfen, ja, wir können uns doch nicht eskalieren und der Putin hat Atomwaffen. Ja, haben viele andere auch. Aber wir müssen trotzdem eine Haltung haben und wir müssen selbstbewusst sein und auch mutiger sein, sonst gerät uns die Welt völlig außer Kontrolle, wenn niemand mehr auf Gemeinschaften setzt, auf Multilateralismus, dann passiert das nicht. Und da müssen wir eben, Renovables beschäftigt sich, es engagiert sich in allen 29 Ländern. Da ist Europa noch mit 29 Ländern, also ob ich Zentralasien zu Europa zähle, aber auf jeden Fall geht Europa viel weiter, als wir das hier denken. Und müsst ihr jetzt nachrechnen, aber vielleicht sind es sogar mehr osteuropäische Stimmen, die wir hören sollten. Mhm.
Nach deinem Studium hast du dich ja dann der internationalen Bildungsarbeit verschrieben. Du hast viele Jahre beim Ludwig Wolker e.V. gearbeitet und dort eben auch Jugendbegegnungen organisiert, Expertinnenaustausch zusammengebracht und eben diesen Aufbau dieser europäischen Netze vorangetrieben. Was hat dich denn an dieser internationalen Jugendarbeit ganz besonders gereizt?
Dass man da immer wieder neue Blicke erreicht. Natürlich muss man sich im Vorfeld immer Themen überlegen und auch Partner suchen, aber letztendlich, was dann in so einer Begegnung, wenn man 10 Tage hier, 10 Tage dort ist, geschieht, ist immer wieder für Überraschungen gut. Ich habe meine Jugendbegegnung auch immer so methodisch aufgesetzt, dass da Kreativität im Spiel war, dass ich habe immer Profis dahingesetzt, die da mit denen Theater gemacht haben oder andere kreative Dinge. Und dann zu sehen und sich immer so ein bisschen rauszunehmen, man ist ja nur der Facilitator und nicht irgendwie derjenige, die an die Hand nimmt, sondern man gibt ihnen quasi nur Möglichkeiten. Und da entstehen Gespräche und Situationen und das ist super, super spannend gewesen. Und wenn man das dann über viele Jahre macht, also ich habe es dann 15 Jahre gemacht, dann ist es auch manchmal witzig, wie jede Generation dann wieder davon überzeugt war, dass sie das Rad jetzt erfunden haben, dass sie den großen Zugang hatten. Und ich wusste dann, okay, die vor 3 Jahren haben genau das Gleiche auch schon gesagt. Also es ist so eine gewisse Kontinuität da, aber trotzdem, also dieses Impulsive und manchmal auch etwas Naive, ja, wo man dann so ein bisschen die Möglichkeit hat, so ein bisschen die Richtung zu geben und denen auch Türen aufzumachen, durch die sie vielleicht später dann auch weitergehen. Ja, das war mir schon immer wichtig. Also das hat mich sehr, sehr gereizt, dieses Zusammenbringen von Menschen aus unterschiedlichsten Regionen. Auch das ist spannend. Mhm.
Jetzt ist es ja so, wenn man internationale Jugend- oder auch grundsätzlich Erwachsenenbegegnungen macht, dann versucht man ja immer so einen Denkprozess anzustoßen oder zu fördern. Ja, wie du schon gesagt hast, Türen öffnen, damit die Leute durchgehen, oder Reflexionen anstoßen, damit man Dinge neu sieht. Es entstehen aber ja auch einfach schöne Fotos für die Geldgeber, ja, die man ja auch irgendwie zufriedenstellen muss. Aber wenn du jetzt mal zurückblickst, siehst du denn auch einen Einfluss oder Netzwerke, die von damals oder von einer anderen Station deiner Arbeit bis heute irgendwie so einen Mehrwert bringen oder so einen nachhaltigen Einfluss zum Guten haben?
Boah, ich vernetze ganz viele Leute, ich bin aber kein Vereinsmensch, ja, um das mal zu sagen. Also meine Mitgliedschaft in Gesellschaften und Vereinigungen hält sich schwer in Grenzen. Ja, dass ich der Europa-Union beigetreten bin, das ist dir persönlich zu verdanken. Ich bin auch der deutsch-ukrainischen Gesellschaft jetzt beigetreten, einfach aus einer Überzeugung. Wie sehr ich mich da einbringen kann, das weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, das Netzwerk Junge Osteuropa, Wissenschaftler, die Joe-Liste, gibt es seit meiner Studienzeit. Also ich kenne die Leute, die das am Anfang gemacht haben, die sich da vernetzt haben. Oder Mid-Ost, ja, ist auch so eine Organisation, nicht ganz, ganz am Anfang mal war. Das sind Leute, die sind alle schon gar nicht mehr da. Austausch e.V. Also es gibt schon so einige Organisationen, die sich wirklich mit dem Gedanken, wir machen als mit jungen Menschen etwas, und junge Menschen engagieren sich in der Begegnung und im Austausch zu Themen, das trägt schon. Ja, aber es verlangt auch sehr, sehr viel Engagement und Einsatz dann, wenn man das halten will. Ja, also ich glaube, es ist wichtig und ich verfolge das auch, aber ich bin jetzt nicht so diejenige, die sich da ehrenamtlich auch noch weiter engagiert. Ich habe dann immer meine Arbeit quasi mit Ehrenamt verbunden, dass ich die Ehre hatte, dann mehr als 10 Stunden pro Tag arbeiten zu können. Das habe ich dann immer auch meine Ehrenamtsliste geschrieben.
Ja, ist ja auch schön. Es gibt ja Menschen, die in so eine Vereinsmeierei komplett aufgehen und das auch dann tragen und dann diese Kontinuität oder diese Impulse, die sie bekommen, ja auch weiterführen. Das ist ja legitim. Es braucht ja immer auch jemand, der das Feuer startet, jemand, der es weiterträgt und jemand, der vielleicht, wenn es zu viel wird, auch mal löscht. Also von dem her hat ja jeder so seine Rolle in der Gesellschaft. Renate, in so einer biografischen Folge, wie wir sie heute haben bei Mein Weg nach Europa, interessiert mich ja auch, was es mit dir macht. Ja, du hast gesagt, du warst jahrelang in dieser internationalen Begegnung, bist es heute ja immer noch, arbeitest mit jungen Menschen, kommst mit vielen Menschen zusammen. Welche Spuren haben denn diese Menschen bei dir hinterlassen?
Tiefe. Ja, also ich denke sowohl an die Begegnung mit den alten Menschen, die ich hatte, die Zeitzeugen, die ich begleitet habe, wo sich die Geschichte auch einfach wiederholt. Also Nadezhda Ivanovna, die war als 14-Jährige gezwungen, nach Deutschland zu kommen im Zweiten Weltkrieg und ist jetzt 2022 zum zweiten Mal nach Deutschland gekommen. Und wieder aus Kriegsgründen. Und ist hier auch verstorben. Also ich habe sie hier mit beerdigt vor einem Jahr. Das hinterlässt Spuren. Und weil diese Frau bis ins hohe Alter für die Opfer gekämpft hat, ja, für die einzelnen Personen. Also mit ihr sind wir durch die Ukraine gefahren und haben den letzten Überlebenden, die keine Entschädigungszahlungen bekommen haben, finanziell geholfen mit Spendenakquise, die wir hier gemacht haben. Ich weiß nicht, an wie vielen Gräbern ich mitstand und Wodka getrunken habe. Also das sind Situationen, das hat mich tief berührt, dass Geschichte eben nichts Abstraktes ist. Ja, wir lernen über den Zweiten Weltkrieg, wenn wir dann falscherweise Russlandfeldzüge betrachten. Die Leute, also Sowjetunion wird ja immer unter diesem Begriff gepackt, das muss ich jetzt hier nicht ausbreiten, aber dass es eben mehr ist als Daten und Erfolge und Siege, sondern dass immer einzelne Schicksale dahinter stehen. Das ist mir klar geworden, sehr deutlich. Und dann eben auch auf der anderen Seite, wenn ich junge Menschen sehe, ich hatte jetzt gerade so einen Punkt im Kopf, eine Begegnung in Prag, wo wir mit einer Gruppe aus Berlin waren und dort auf eine Gruppe von Roma getroffen sind, ja, aus der Roma-Community und wir gemeinsam gearbeitet haben. Wie schwierig das war, ja, diese interkulturelle, also der Übersetzer, weil natürlich von den Deutschen keine Tschechisch sprach, ja, und die Tschechen auch nicht Deutsch, also der hat wirkliche Interpretation. Ich finde die englische Übersetzung, ne, zu dolmetschen, to interpret, du interpretierst. Und der musste wirklich viel interpretieren. Und irgendwann nach 3 Tagen hat er mich auch zur Seite genommen und hat gesagt, ich muss das jetzt mal aufklären. Hier laufen im Hintergrund ganz viele Dinge, die du nicht mitbekommst, die ich auch nicht so übersetzen kann. Ja, da ist viel Angst und Begegnung. Und solche Menschen, die übersetzen können in den Sprachen, und es geht jetzt nicht nur um Deutsch und Tschechisch, sondern auch um diese Verständnissprache, übersetzen können, was für Probleme die einen haben, denen sie den anderen nicht sagen können. Also die schätze ich hoch, die sind Gold wert. Und diese Vermittler zwischen den Kulturen, die braucht es einfach noch viel mehr. Ja, das hat viel mit Sprache zu tun, das hat aber auch viel mit Einfühlungsvermögen zu tun. Ja, und zu wissen, warum manche Situationen so entstehen. Ja, warum fühlt sich diese Roma-Gruppe so ängstlich? Ja, warum möchte sie nicht betitelt werden mit den englischen Begriffen? Und also das ist was mich völlig fasziniert hat. Jetzt bin ich gerade abgeschweift. Du hast eine Spuren, das hinterlassen genau. hat bei mir. Genau. Und dieses Verständnis, diese emotionale Offenheit, ja, also man kriegt dann auch unglaublich viel zurück. Also bei mich wurden schon Gedichte geschrieben, ich wurde schon besungen auf Hebräisch. Oha. Und dann merke ich einfach, okay, irgendwas scheine ich richtig zu machen, was mir auch totalen Spaß macht, die Menschen zu sehen und zu vernetzen. Das hinterlässt bei mir tiefe Spuren und da ist auch was von Hilfe mit dabei. Ja, wenn man die Menschen sieht, dann hilft man ihnen auch eine gewisse Weise auch schon. Natürlich muss dann hinterher noch viel Praktisches hinterherkommen, aber das gesehen werden, auch in seinem Leid gesehen werden und sich nicht abwenden, das ist was mich tief geprägt hat und was ich dann jetzt in meiner Arbeit mittlerweile auch mit den Begriffen, die mehr im kirchlichen Bereich unterwegs sind, auch gut beschreiben kann. Ja, also für mich, klar, Solidarität, aber ich kann es auch Nächstenliebe nennen. Und da steckt dann einfach noch mal ein bisschen mehr drin. Mhm.
Glaubst du, dass die Nächstenliebe abgenommen hat?
Ich muss jetzt, glaube ich, leider ja sagen. Oder sagen wir mal so, sie ist vielleicht noch da, aber sie wird nicht mehr so wichtig genommen. Das Schöne bei Liebe ist ja, sie wird größer, wenn man sie teilt. Ja, das ist jetzt so ein komischer Spruch, aber es stimmt ja wirklich. Und wenn ich nicht mehr zeige, dass ich meinen Nächsten liebe, weil ich mich nur noch mit mir selber beschäftige, weil ich irgendwie überhaupt nicht mehr in Austausch trete, dann nimmt sie ab. Ich muss das auch mal zeigen. Ich muss mich auch mal bekennen. Mhm. Ja? Also, dass ich sonntags zur Kirche gehe, hat für mich nicht nur meinen persönlichen Effekt, sondern ich glaube oder hoffe, dass es auch auf andere einen guten Aspekt hat, wenn sie merken, da ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft entsteht nur, wenn da auch viele sind. Ja, wenn ich alleine bin, habe ich keine Gemeinschaft. Und ich kann mich auch zugehörig fühlen, aber ich muss es auch mal zeigen, damit es die anderen aufspüren. Mhm. Und das ist für mich so ein Geben und Nehmen.
Ein Geben und Nehmen hatten wir beide auch in unserer gemeinsamen Zeit bei der Europäischen Akademie Berlin. Ich bin nachhaltig dankbar, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Nicht nur, dass diese Folge heute zustande kommt, sondern ich habe auch von dir viel gelernt, was politische Bildung auch bedeutet und wie man sie umsetzen kann in den Berufsalltag des politischen Bildners, des Brückenbauers. Die internationale Begegnung begleitet dich ja schon lange und auch in der Europäischen Akademie. Gibt es vielleicht so ein, zwei Projekte, wo du dich zurückerinnerst und sagst, also auf die bin ich ganz besonders stolz, die in der EAB oder in meiner Zeit während der EAB umgesetzt zu haben?
Ja, also einmal bin ich natürlich stolz auf das, was du aus dem Projekt gemacht hast, mit dem Newsroom Europe. Das war damals mein Einstieg in die EAB, dieser Gedanke, den ich dann aber nicht umsetzen konnte, weil Corona dazwischen kam. Aber das ist ja ein Projekt, das in deinen Händen irgendwie aufblüht und das freut mich sehr. Und das Zweite ist natürlich Europe on Track, dass man auf Reisen geht. Also ich reise natürlich auch gern, sonst hätte ich diese ganze internationale Arbeit nie gemacht. Und ich reise auch gern mit dem Zug, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern weil es einem auch Zeit zum Reisen gibt, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt. Und das ist ein Projekt, wo zu bestimmten Themen Menschen aus unterschiedlichen europäischen Ländern zusammenkamen und sich darüber ausgetauscht haben, vor Ort Projekte besucht haben, um schlussendlich auch im Land der europäischen Ratspräsidentschaft dann mit politischen Akteuren und Akteurinnen zu sprechen, was sie herausgefunden haben, was für Impulse sie einfach weitergeben. Also das ist ein Projekt, was ich super gern gemacht habe. Ein anderes, das ist auch wieder eins zur historisch-politischen Bildung gewesen, Onboarding Memories, wo wir versucht haben, diesen europäischen Diskurs über Erinnerungen nochmal zu befördern und junge Menschen über das Medium der VR-Brillen in diese VR-Welt zu bringen und dass sie eigene Erinnerungsräume gestaltet haben. Das war ein Prozess über ein ganzes Jahr, das wir gefördert bekommen haben von der EVZ und da haben die nochmal auch zum Thema NS-Zwangsarbeit in Frankreich, Italien, Polen, Deutschland eigene Räume gebaut und eigene Geschichten besucht und sie dann für VR aufbereitet. Das war sehr, sehr spannend, aber auch eine herausfordernde Geschichte, wo auch nochmal deutlich wurde, dass auch von den ExpertInnen, die wir eingeladen haben, über europäische Erinnerungskultur zu sprechen, der Osten Europas vernachlässigt wurde. Ja, wenn wir da einen Diskurs hatten und über wunderbare italienische, französische Beispiele gesprochen haben, aber die polnische Sicht überhaupt nicht beachtet wurde, obwohl Polen im Raum war, dann tat das schon weh. Mhm. Ja, also es gibt noch viel zu tun.
Du hörst den Europa-Podcast gern? Dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. Mit deiner Hilfe können wir neue Folgen, frische Formate und spannende europäische Perspektiven für dich produzieren. Jeder Beitrag zählt. Danke, dass du Teil unserer Community bist.
Es gab auch für dich viel zu tun oder es gibt viel zu tun für dich an neuer Wirkungsstätte. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, du bist seit ungefähr anderthalb Jahren die Leiterin der Repräsentanz von Renovabis. Renovabis ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Vielleicht musst du Renovabis auch mal kurz erklären, was Renovabis ist, weil ich glaube, die Arbeit, die ihr bei Renovabis leistet für die Menschen, aber auch für Mittelost, Europa und Zentralasien, ist vielleicht auch aufgrund der Dinge, die wir schon besprochen haben, in Deutschland gar nicht so bekannt. Zumindest nicht in den Kreisen, mit denen ich über Renovabis und die Folge spreche, in Vorbereitung. Vielleicht kannst du uns da einfach nochmal ein bisschen erhellen, was Renovabis ist und was deine Position jetzt bei Renovabis in Berlin genau ausmacht.
Also Renovabis ist das Osteuropa-Hilfswerk der deutschen Katholiken. Das jüngste der katholischen Hilfswerke, die es in Deutschland gibt, mehrere. Also 6 insgesamt sind da an der Zahl und uns gibt es jetzt auch schon über 30 Jahre, 1993 gegründet und wir sind das Hilfswerk, das ausschließlich in Osteuropa unterwegs ist. Die anderen Hilfswerke wie Miseria oder Caritas International kennt man vor allen Dingen aus der humanitären Hilfe auch, Krisenhilfe weltweit. Und Renovabis ist kein humanitäres Werk, wir sind ein Hilfswerk, aber vor allen Dingen im Bereich der nachhaltigen Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, ein pastorales Werk auch, ein kirchliches Werk, das aber nicht nur Katholiken unterstützt, weit gefehlt, sondern viele Projekte werden von kirchlichen Partnern in den Ländern umgesetzt. Es gibt aber auch Partner, die Finanzierung für ihre Projekte bekommen, die aus dem NGO-Bereich sind, aber eben unter dem, also positiv bewertet werden auch von der Kirche vor Ort. Wir arbeiten einzig nach dem Partnerprinzip. Es gibt ein kleines Team, das in Freising bei München sitzt und diese Länder als Länderreferenten betreut. 29 Länder, habe ich vorhin schon mal gesagt, gut 500 Projekte im Jahr, 26 Millionen, die man dort umsetzt. Das ist jetzt keine Riesensumme, aber schon eine sehr nachhaltige Summe. Und ja, Freising bei München, 30 Jahre, viel Gutes getan und es gibt immer noch Menschen, die uns nicht kennen.
Ja, aber dafür sind wir unter anderem heute auch hier zusammengekommen, um auch darüber zu sprechen, was eben deine Arbeit ist. Kannst du einmal kurz erklären, also die Leiterin der Repräsentanz von Renovabis in Berlin, kann ich mir schon vorstellen, wenn man in Freising den Hauptsitz hat, dass Berlin sehr weit weg ist und für Markus Söder ist ja alles, was nördlich Bayerns ist, sowieso Ausland. Deswegen ist die bayerische Mentalität vielleicht auch nochmal auf jemanden angewiesen, der auch die Berliner Mentalität und die Berliner Netzwerke kennt. Was ist denn deine Aufgabe da?
Meine Aufgabe ist es, Renovabis im politischen und vorpolitischen Raum bekannter zu machen und die Expertise unserer Partner zugänglich zu machen. Ja, die Rolle von Kirche als zivilgesellschaftlicher Akteur darzustellen. Und in Osteuropa ist Kirche in unterschiedlichen Bereichen, auch Konfessionen, noch viel wichtiger als in Westeuropa. Ja, das kann man einfach mal pauschal so sagen. Nicht, dass da nicht auch abnehmende Tendenzen wären, aber sie spielt noch eine viel größere Rolle. Und die Partner vor Ort setzen sich eben ein für soziale Projekte, für Bildungsprojekte, für nachhaltige Entwicklung, auch im ökonomischen Bereich. Wir sind für vulnerable Gruppen, also junge Menschen, alte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch Minderheiten. Also die große Gruppe der Roma-Minderheit in Osteuropa ist eine Zielgruppe, für die wir uns sehr einsetzen. Aber auch Entwicklung im ländlichen Raum. Ja, also dass Osteuropa, gerade die Westbalkanregion, stark von Abwanderung betroffen ist. Also die Region 30%, in manchen Dörfern sind 50% der Menschen abgewandert, ja. Da Gegenpole zu setzen und ländliche Regionen mitzuentwickeln, ist tatsächlich eine Aufgabe, die sich Kirche dort gesetzt hat, ja. Wenn irgendwann niemand mehr in der Kirche sitzt bei dem Pfarrer, dann sagt sich der Pfarrer, hier ist irgendwas falsch. Und dann kommen sehr viele kreative, interessante Ideen, über die wir vielleicht irgendwann anders mal sprechen, wenn ich einen albanischen Gast habe. Und da bin ich gerade sehr gespannt. Und ja, diese Ressource quasi, das Substrat zu bringen, das ist nämlich das, was, also es gibt in Berlin sehr viel Osteuropa-Expertise aus der Diaspora, aus dieser wissenschaftlichen Bubble, ja, und auch akademisch. Aber diese Stimmen vor Ort, die dann tatsächlich sprechfähig sind und Eindrücke vermitteln können, die nach Berlin zu holen, das ist meine Aufgabe und die in der Politik auch sichtbar zu machen. Und jetzt machen wir uns auch nichts vor, auch in der Politik in Berlin ist es angekommen, dass immer weniger Menschen christlich sozialisiert sind. Manchen PolitikerInnen muss ich auch erstmal erklären, was katholische Kirche eigentlich macht. Ja, wir machen viel mehr als beten. Viel, viel mehr. Und dafür Gelder auch staatlicherseits zu haben, ist wichtig.
Du hast also deinen vorherigen Job oder deine vorherigen Berufe eigentlich auch eingetauscht, um ein bisschen Lobbyarbeit zu machen für die gute Sache, wenn ich das so interpretiere.
Genau, Lobbyarbeit für die gute Sache und auch Advocacy-Arbeit für die Partner vor Ort. Und also für mich hat sich jetzt mit dieser Stelle wirklich einiges getroffen, eben, dass ich meine Osteuropa-Expertise irgendwie einbringen kann, dass ich Netzwerken kann und dass ich das unter dem Dach der katholischen Kirche mache, hat für mich auch große Vorteile.
Wenn man so auf deinen Weg schaut, den du mit uns jetzt geteilt hast, dann zieht sich so ein roter Faden durch und ich habe das jetzt mal mitgeschrieben. Also das ist zum einen die internationale Verständigung, die politische Arbeit, Osteuropa netzwerken und Netzwerke aufbauen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, dieses Interpretieren oder diese Übersetzungsarbeit zwischen den einzelnen Sprachen, aber auch Kulturen. Und jetzt neuerdings eben bei Renovabis auch das Netzwerk aufzubauen und die Brücke zu bauen zur ländlichen Struktur in Albanien, die wir dann vielleicht besser verstehen hier in Berlin, wenn du Repräsentanten aus der Region mitbringst, dass wir einfach auch ein besseres Bild davon haben, wie es in diesen Regionen aussieht. Renate, wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann muss ich dir natürlich die Frage stellen, was brauchen wir denn als Deutsche in Berlin oder auch grundsätzlich in Deutschland, um das auch zu verstehen, was du als Angebot uns präsentierst über Renovabis. Also was müssen wir tun, damit wir diesen Blick für Mittelost und Osteuropa einfach auch haben? Also welche Grundvoraussetzung fehlt uns denn, dass wir einfach nicht nur immer nach Frankreich und Italien gucken, wie du es gerade geschildert hast, sondern auch vielleicht einfach in die ins Nachbarland Polen. Was fehlt uns? Was brauchen wir?
Also Begegnung, ja. Als erstes, wir brauchen Räume und auch wir bräuchten, glaube ich, das sind wir nochmal wieder bei diesem Newsroom, wir brauchen einfach mehr Blicke hinter die Kulissen. Ja, wir haben ein europäisches Fernsehen in Deutschland, das ist deutsch-französisch. Ja? Ich glaube, dass ein deutsch-rumänischer Blick, ja, oder ein deutsch-armenischer Blick, ja, also für mich ist Europa ja viel mehr als nur die EU, dass das unglaublich spannend sein kann. Und wir bräuchten da viel mehr Lobbyarbeit, gerade auch im Politischen, sich damit zu beschäftigen.
Bist du manchmal frustriert, weil wir so einen engen Blick auf Europa haben oder eine enge Vorstellung von Europa haben?
Ja, ich bin frustriert. Also gerade wenn ich gestandene Politiker erlebe, die diesen Blick nicht haben, die das nicht auf der Tagesordnung haben, zu sagen, okay, wir gucken auf Osteuropa nicht nur als jetzt Kriegsgeschädigte, als Bedrohte, sondern wir gucken da auch mal hin als Potenzial, was eigentlich da ist. Ja, und dafür Räume zu schaffen, diese Potenziale auch wirklich zu zeigen, die muss es viel mehr geben. Ja.
Wenn du auf Europa blickst, blickst du dann heute eher beruhigt oder eher beunruhigt drauf? Auf die gegenwärtige Situation. Ja. Ich meine, du kommst aus einer Transformation, also als Schülerin aus einer Transformationszeit, das war vielleicht 86, 87 noch unvorstellbar, dass dann 91 du die letzten Tage von Leningrad noch miterlebst. Dann die Wiedervereinigung, die Erweiterung, die Erweiterung der EU-27, der Brexit, ja, also es geht ja auch wieder zurück, das Pendel. Blickst du eher optimistisch in die Zukunft oder denkst du, oh je, was kommt da noch auf uns zu?
Also, als überzeugte Christin habe ich immer Hoffnung, ja, und auch Mut, Dinge anzugehen. Und diese Hoffnung und diesen Mut würde ich vielen anderen auch wünschen, da mal klarer zu sein. Ich bin natürlich total besorgt, ob dieser ganzen Weltsituation, die jetzt gerade ist, und ich bin auch oft frustriert von dem Egoismus und der Engstirnigkeit einzelner Personen, die dann ganze Länder mit in den Abgrund ziehen. Das frustriert mich schon oft. Ich will jetzt kein Länderbashing machen, aber da haben manche wirklich was Besseres verdient, ja, die Menschen vor Ort. Und ich glaube nach wie vor, dass die Europäische Union, der Europarat, also die größeren Institutionen, ganz wichtige Player sind. Der Spruch, solange man redet, bekämpft man sich nicht, funktioniert jetzt gerade nicht so richtig. Aber wenn man aufhört zu reden, dann ist das eigentlich ziemlich gewiss, dass das so weitergeht. Und was ich mir wünsche, wäre einfach ein viel offener Blick auch für die Bedürfnisse anderer. Ja, weil man am Ende selber damit gewinnt. Und Europa erklären zu müssen, dass das ein Ort ist, an dem wir Geld geben, das wir zehnfach wieder zurückbekommen, das muss leider noch ganz viel erklärt werden. Und dafür sind Institutionen wie die, in denen wir gearbeitet haben oder arbeiten, einfach total wichtig.
Gegen Ende unseres Gesprächs habe ich immer so eine kleine Schnellraterunde oder so eine Schnellantwortrunde. Ich habe drei Fragen oder Aussagen und ich würde einfach gerne wissen, was du da spontan dazu sagst. Bereit?
Ja.
Mein bisher schönster Europa-Moment war?
Oh Gott, da gibt es so viele. Was soll ich denn da jetzt sagen?
Such dir eins aus.
Also einer meiner schönsten Europamomente war, als ich in Island war, um einer Gruppe von Auszubildenden im sozialen Bereich die Möglichkeit zu geben. Und die hat ein Praktikum gemacht, europäisch gefördert. Und mit dem Background dieser Struktur, die wir dafür aufgebaut hatten, ohne ein Wort Englisch zu können, die hatte totale Angst. Die ist so wiedergekommen, ist als neuer Mensch aus Island zurückgekommen. Die hat hinterher Einladung gehabt, dort weiterzuarbeiten. Die hat wirklich eine neue Perspektive bekommen und solche Sachen ermöglichen zu können, das hat mich stolz gemacht. Ja.
Was war denn für dich der bislang schwierigste Moment deiner beruflichen Europaarbeit?
Also wenn wir jetzt Europa immer mal ein bisschen weiter sehen, ja, ich nehme da jetzt durchaus auch mal Israel mit rein, war einer der schwierigsten Momente, mit einer deutschen Gruppe durch Yad Vashem zu gehen und hinterher eine Deutsche auffangen zu müssen, die völlig überwältigt war von dem Ganzen und das Leid ihrer Familie sah und der zu vermitteln, an was für einem Ort wir jetzt gerade waren. Also diese Schwierigkeit, dass das Leid jedes Einzelnen, das sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen abspielt, ernst zu nehmen und trotzdem weiterzumachen. Also das war eine schwierige Situation.
Und meine letzte und dritte Frage in dieser Runde. Gibt es etwas, was du gerne viel früher über Europa oder die internationale Arbeit gewusst hättest? Was du erst viel später erfahren hast und sagst, Mensch, hätte ich das vor 30 Jahren gewusst, ich hätte vielleicht einen ganz anderen Weg oder ein ganz anderes Projekt eingeschlagen.
Also heute wird das für alle offensichtlich sein, aber für mich war das vor 30 Jahren nicht offensichtlich. Die Zugänglichkeit zu den europäischen Institutionen, dort auch arbeiten zu können, das war mir damals nicht bewusst. Dazu gab es gerade in meinem ostwestfälischen Umkreis nicht genug Informationen, aber auch hier in Berlin dann nicht. Also da hätte ich gerne einen früheren Einstieg bekommen, dass ich dort Praktika in diesen Institutionen hätte machen können, und dann auch Berufseinstiege dort zu haben. Was mir auch nie so klar war, war, dass man für Abgeordnete da tatsächlich in Praktika, in Jobs gehen kann und sich damit Netzwerke aufbaut, die nachhaltig prägend sind. Also da, das hätte ich gerne früher gewusst.
Okay, dann blicken wir jetzt wirklich zum Schluss nochmal einmal nach vorne. Meine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, heißt, welche Debatten über Europa brauchen wir aus deiner Sicht gerade heute? Und vielleicht magst du das auch verbinden mit dem Programm, das du als Repräsentantin von Renovabis gerade hast. Welche Debatten möchtet ihr in Berlin gerade anstoßen? Was steht bei dir in der Pipeline? Was planst du gerade?
Also was ich jetzt auch wirklich erst bewusst wahrgenommen habe, seitdem ich bei Renovabis arbeite, ist diese große Diskussion um soziale Netzwerke, um Fachkräfte, die es braucht, dass das Probleme sind, die wir nicht in den Ländern einzeln lösen können, sondern dass es da eine europäische Diskussion darüber geben muss. Ich hatte einen rumänischen Caritas-Direktor hier, der völlig frustriert ist, weil er Systeme zur Altenpflege aufgebaut hat und alle Fachkräfte gehen jetzt nach Westeuropa, werden zum Teil ja auch angeworben. Und da bluten ganze Landstriche aus. Ja, und die investieren in Ausbildung, um dann ihre Arbeitskräfte zu verlieren, und zurückbleiben ganz vulnerable Gruppen, die nicht versorgt werden können. Und dieses Verständnis, dass alles Kreisläufe sind, ja, dann Globalisierung, aber das läuft ja auch in Europa hin und her und es ist ja auch wunderbar mit dieser Freizügigkeit, aber das soziale Europa, das muss, glaube ich, mehr in den Vordergrund kommen. Klar haben wir gerade ganz andere Probleme, ne? Wirtschaft, ohne Wirtschaft auch nichts Soziales, aber da kommt doch eine Ader in mir hoch, die sagt, vielleicht müssen wir auch in das Soziale mehr investieren, damit die Grundlage von Europa überhaupt funktioniert.
Definitiv. Das soziale Europa ist quasi immer das Stiefkind der wirtschaftlichen Integration und kommt immer erst dann wieder in den Sinn, wenn es eben in den jeweiligen Ländern knarzt an den sozialen Ecken und Enden. Und auch da wünschte ich mir, dass wir stärker sozial integrieren in Europa, dass wir da weniger Hürden haben, weniger Mauern und die Arbeitnehmerfreizügigkeit vielleicht auch so abfedern, dass auch die Ursprungsländer am Ende mehr davon haben als die Zielländer, in denen sich die Europäerinnen und Europäer dann auch begeben. Renate, zum Schluss, gibt es irgendwelche Punkte, die du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
Ja, seid neugierig, macht euch auf den Weg gen Osten. Können jetzt sagen, da geht die Sonne auf, aber da geht einem auf jeden Fall das Herz auf.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Liebe Renate, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute und für das Gespräch, das wir hier führen durften und dass du uns einen Einblick gegeben hast, nicht nur in deine Arbeit, aber vor allem in deinen Weg durch, nach und vor allem mit vielen Menschen durch Europa und vor allem hier Osteuropa. Eine Perspektive, die in dem Europa-Podcast, ich gebe es zu, auch noch unterrepräsentiert ist, aber ich hoffe, dass wir in Zukunft auch weiter deine Stimme oder die Stimme aus deinem Netzwerk hier im Podcast hören können, sodass wir eben auch die Stimmen und Perspektiven unserer europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürger jenseits der Oder- und Eisegrenze hier im Podcast haben. Renate, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für deine Arbeit alles Gute.
Ich danke dir für die Möglichkeit. Tschüss, Manuel.
Ciao, Renate.